Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung. Und vielen Dank, Herr Wegner, dass Sie dieses Zitat so breit nochmal zitiert haben, was in diesem, im Titel meines Vortrags ja etwas zu kurz kommt, aber was genau den Kern auch ausmacht dessen, was ich sagen möchte heute über die Geschlechterbeziehungen innerhalb der Wahlverwandtschaften. Sie werden im Laufe des Vortrags merken, dass es für eine Historikerin nicht leicht ist, mit einem Werk zu arbeiten, zu dem explizit gesagt wird, es geht nicht um die Abbildung von Realität und es geht nicht um die Abbildung der Lebenswirklichkeiten in Weimar. Insofern möchte ich Sie bitten, die folgenden Ausführungen, sagen wir, als Experiment, ganz im Sinne des Romans, zu verstehen, als Versuch, als Versuchsanordnung, die Geschlechterbeziehung daraus dingfest zu machen. Sagen wir mal, als durchaus auch werkimmanenten Versuch. Nun denn, schon allein die Tatsache, dass eine gesamte Ringvorlesung den Wahlverwandtschaften gewidmet ist, deren Interdisziplinarität an einem umfassenden und wirklich sehr gut organisierten Programm abzulesen ist, macht deutlich, wie facettenreich und vielleicht auch wie unausschöpflich dieses Werk Goethes eigentlich ist und wie unterschiedlich und vielleicht auch konträr die Fragestellungen sind, die sich daran anknüpfen lassen. Entsprechend schwierig oder anders formuliert, entsprechend herausfordernd ist es, so etwas wie eine einheitliche Deutung des Romans anzubieten und diese gleichzeitig, und das wäre ja wohl die Aufgabe, auf den zeitgenössischen Kontext zu beziehen. Das jedoch hat die in meinem Verständnis umfangreichere Forschung zu den Wahlverwandtschaften jedoch nicht davon abgehalten, zumindest einen solchen Versuch zu unternehmen. Und bei diesem Versuch wird nicht selten auf das Angebot zurückgegriffen, das bereits selbst in der Entstehungszeit des Romans zu finden ist. Und das Zitat haben wir ja eben auch schon gehört, nämlich diese Eintragung von Goethes Sekretär Friedrich Wilhelm Riemer, der am 28. August 1808 notiert, ich zitiere es noch einmal, weil es so wichtig ist, dass die Idee der Wahlverwandtschaften darin bestehe, Zitat, soziale Verhältnisse und die Konflikte derselben symbolisch gefasst darzustellen. Das also als Ausgangspunkt. Und dieses Diktum, das als auf den Kern der Wahlverwandtschaften zielend verstanden wird, dient in der Tat seitdem als Ausgangspunkt für zahlreiche Forschungsarbeiten, die notwendigerweise den Kontext dieses Werkes einzubeziehen haben. Gerade dieser besondere Blick auf die sozialen Verhältnisse stand dabei zumindest zunächst im Mittelpunkt. Hier ging es nicht nur um die Verortung des Romans in seiner Zeit, sondern auch vor allem mit Blick auf den Ort, an dem er entstand. Und hier sind auch viele Versuche angesiedelt, sagen wir mal, die Protagonisten und Protagonistinnen dieses Romans in der Lebenswirklichkeit Weimars beispielsweise wiederzufinden. Es gibt einige Ansätze, die danach fragen, welche Rolle München Herzlieb in Goethes Leben gespielt hat und wie sich das in den Wahlverwandtschaften niederschlägt. Ähnliches ist bei Sylvie von Ziegesar zu beobachten, was ja auch noch eine zeitliche Nähe hat, wenn Sie an diesen Grabstein in Drakendorf und Ähnlichem mehr denken. Erkennbar wird also daran, dass gerade dies offenbar einen nicht unwesentlichen Reiz ausmachte, mit diesem Roman umzugehen. Das Problem dieses Zugriffs ist, dass diese ersten Einschätzungen und Deutungsversuche kaum dieser Komplexität gerecht werden, die den Roman mit Blick auf die sozialen Verhältnisse ausmachen. Auch greifen sie nicht hinreichend das Spiel auf, das hier zwischen Fiktion und Realität und damit eben jenseits einer simplen Abbildung der zeitgenössischen Gegebenheiten und personellen Konstellationen gespielt wird. Helmut Hühn hat jüngst auch in einem Vortrag zu den Wahlverwandtschaften eindrücklich zeigen können, wie ausgeprägt dieses Spiel ist und dass bereits es in diesem ersten Satz angelegt ist, mit dem der Roman eröffnet wird. Eduard, so nennen wir einen reichen Baron, und dann geht die Geschichte weiter, verweist darauf, wie sehr der Roman eigentlich im Fiktionalen angesiedelt ist, dass also die Realität in der Tat nicht einfach abgebildet werden soll. Vielmehr sei es Goethe darum gegangen, die Wirklichkeit mit ihren Verwicklungen und Konfliktherden durch Kunst überhaupt erst sichtbar zu machen. Auf der Grundlage einer solchen Setzung entsteht dann der Raum, geradezu eine eigene Welt. Hier ist es ein Landhaus mitsamt einem Park, um dort mit den einzelnen Protagonisten des Romans, ihren Eigenschaften und ihren Umgang mit sich selbst und mit stets verändernden Situationen zu spielen, sie durch den Einfluss Dritter in neue Gefilde vorstoßen zu lassen und sie gegebenenfalls auch in überhöhter Form nachzuzeichnen, um so in der durchaus gewollten Übertreibung, aber auch in einer ebenfalls zu beobachtenden Reduktion auf essentielle Verhaltensmuster und Charaktereigenschaften den Blick auf Aspekte einer komplexen und konfliktträchtigen Wirklichkeit freizugeben. Aber es bleibt dabei immer noch Kunst, die gleichnishaft eben diese Realität aufgreift, um Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten zu veranschaulichen. Es geht also weniger, und das macht es dann für Historiker richtig schwer, mit diesem Roman umzugehen, es geht also weniger um den Blick auf die Lebenswirklichkeit Weimars im frühen 19. Jahrhundert, auch wenn die Zeitgenossen diese Setzung Goethes nicht selten ignorierten und über die Vorbilder der einzelnen Personen im Roman spekulierten. Ungeachtet der Konzentration auf den Gehalt der Kunst in und durch den Roman verhindert eine solche Setzung jedoch nicht zwingend, den Roman zumindest ansatzweise in den zeitgenössischen Kontext einzubinden. Die Gefahr lag zuweilen eher darin, dass dies von der Forschung selbst ein wenig vernachlässigt wurde, sofern sie sich nämlich primär auf diese symbolische Ausgestaltung der sozialen Verhältnisse stürzte und anschließend konzentrierte. Allein von diesem Ansatz auszugehen, ist jedoch bereits in den 1980er Jahren der Kritik ausgesetzt worden. Hans Rudolf Waget bemängelte beispielsweise, dass es solchen Interpretationen in erster Linie darauf ankäme, das Zitat überzeitlich Tragische herauszuarbeiten und dabei die sozialen Verhältnisse und die daraus hervorgehenden Konflikte aus den Augen zu verlieren. Diese gerieten, so sagt er weiter, auf diese Art und Weise allein zu einer Staffage, sodass gerade die sozialgeschichtliche Forschung zu den Wahlverwandtschaften total defizitär sei. Der soziale Gehalt des Romans sei also der artistischen Gestalt des Romans geopfert worden und sein Angebot besteht nun darin, die Wahlverwandtschaften als ein Gesellschaftsroman wiederzuentdecken und nun umso deutlicher das Soziale in diesem Roman herauszuarbeiten. Die Wahlverwandtschaften als Gesellschaftsroman zu denken, sei dabei, so gibt er zu, allerdings keine neue, sondern auf den Forschungen der 70er Jahre beruhende Idee. Gleichwohl sei hier eine Erweiterung zu leisten und fortan nicht nur von einem Gesellschaftsroman, sondern präziser von einem Adelsroman zu sprechen. In diesem ging es dann allerdings nicht darum, nachzuzeichnen, dass und wie die Ständegrenzen möglicherweise transzendiert wurden. Von einer Verbürgerlichung der Protagonisten sei, auch entgegen so manch anderer sozialhistorischer These, nicht zu sprechen. Vielmehr handelte es sich bei den Wahlverwandtschaften um die goethische Bestandsaufnahme des degenerierten, finanzschwachen Landadels, der in der Übergangsphase des frühen 19. Jahrhunderts den Spagat zwischen traditionellen Vorstellungen von sozialem Miteinander, von Liebe, von Grundeigentum und vom eigenen Selbstverständnis und den Anforderungen einer neuen Zeit zu leisten hatte und daran scheiterte, ja geradezu der Selbstzerstörung anheimgefallen sei. An dieser Stelle käme der selbstverschuldete Verfall des feudalen Systems zum Ausdruck, eine Beobachtung, die Goethe unbedingt in seinem Roman vertiefen und gleichzeitig kunstvoll zu überhöhen dachte. Der Adelsroman sei aus diesem Grund so definiert, dass er ausschließlich im adeligen Milieu spiele und sich dabei intensiv mit dessen Themen, Problemlagen und Konflikten also auseinandersetzte. Nun soll es an dieser Stelle nicht darum gehen, diese Auseinandersetzung noch einmal aufzurollen und nach der Verbürgerlichung des Adels oder nach den zeitlichen Zäsuren zu fragen, die dessen Geschicke prägten und die dann von Goethe aufgegriffen und bewertet worden sind. Wichtiger ist an dieser Stelle Fagels eindrückliches Plädoyer, konkreter nach der Verortung des Romans im zeitgenössischen Kontext zu fragen und die Themen herauszuarbeiten, die Goethe durch den Roman als wichtig, diskussionswürdig und virulent für die Gesellschaft betrachtete. Ausgehend von dieser Perspektive scheint es gerade die Geschlechterbeziehung zu sein, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts einer besonderen Benennung und einer besonderen Analyse bedurften, denn die Wahlverwandtschaften erscheinen in der Tat als ein Gesellschaftsroman, aber präziser noch als ein Geschlechterroman. Das bedeutet, dass der konzise Blick auf die Geschlechterbeziehungen deutlicher als bei anderen Zugriffen zeigt, welche Konfliktlagen in der Gesellschaft eigentlich vorlagen, beziehungsweise welche Themen Goethe eigentlich als diskussionswürdig erachtete. Thematisch zentral, und das hat sich in den Einführungsworten von Herrn Hühn ja bereits angekündigt, thematisch zentral sind hier Vorstellungen von der Ehe, von ihrem gesellschaftsstabilisierenden Charakter, der durch Eheskepsis und eine wachsende Zahl von Scheidungen herausgefordert wird, aber auch die Beobachtung, dass und wie diese Ehe in Frage gestellt wird, wenn ein Dritter oder eine Dritte in eine bestehende Ehe einbricht oder da hinein eingeladen wird. Die Frage dahinter lautet, was um 1800 mit bestehenden, als fest und als sinnvoll erachteten Strukturen geschah, wie also deren Zersetzung und Auflösung aussahen. Verhandelt werden all diese Fragen über die Beschreibung ausgestalteter oder auszugestaltender Geschlechterbeziehungen, sodass auf diese Weise sowohl Männer als auch Frauen überhöht mit expliziten Zuschreibungen und im höchsten Maße geschlechtlich konnotiert charakterisiert werden, die Beschreibung der Wahlverwandtschaften als Geschlechterroman also sinnvoll, zumindest eine schöne These zu sein scheint. Darin implizit mögen, und so vorsichtig will ich es an dieser Stelle nur sagen, die Beobachtung Goethes zum Ausdruck kommen, wie Geschlechterbeziehungen etwa in Weimar um 1800 gelebt wurden, welche Möglichkeiten und Handlungsspielräume ihnen inhärent waren und was er an manch einem freiheitlich orientierten und Selbstbestimmtheit fordernden Verständnis einzelner Frauen zu kritisieren hatte. Dass am Ende des Romans Charlotte überlebt, während es unklar bleibt, ob Ottilie und Eduard sich, zumindest Eduards Wunsch entsprechend, nach dem Tod wiedersehen würden, ob sie also tatsächlich zusammenkamen oder ob die Lücke zwischen den beiden Gräbern im Gewölbe sinnbildlich für die Trennung auch in der Ewigkeit steht, mag an dieser Stelle andeuten, in welche Richtung Goethe tendiert haben könnte, was seine Auffassung von Geschlechterordnung um 1800 betraf. Aus dem Gesagten, aus dem bisher Gesagten, ergibt sich, dass es zwingend erforderlich ist, dass auch die Geschlechtergeschichte diesen Roman in ihre Überlegung zur Umbruchsphase um 1800 mit einbezieht. Das ist in dieser Form noch nicht geschehen, auch wenn es eine Fülle von literaturwissenschaftlichen Analysen gibt zu den einzelnen Frauen beispielsweise und auch zu einzelnen Beziehungsgeflechten. Aber der Geschlechtergeschichte kann es weder um eine werkimmanente Aufarbeitung allein noch um die separate Analyse der Frauen gehen. Sie muss ebenso nach den Themen der Zeit fragen und nach der Art und Weise, wie hier Geschlechterbeziehungen dargestellt und damit auch als Handlungsmuster, als Optionen, als ernstzunehmende Optionen auch vorgeschlagen werden. Nach den Themen der Zeit und ihrer Aufarbeitung in dem Roman zu fragen, ist jedoch gerade bei den Wahlverwandtschaften, und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, eine extrem heikle Angelegenheit, sodass bestehende geschlechterhistorische Zugriffe hier schnell an ihre Grenzen stoßen. Das hängt in der Tat mit dem bereits benannten Spiel zwischen Realität und Fiktion und mit der kunstvollen Überhöhung von Konflikten zusammen, die sich aus dem Spiel der Wahlverwandten mit bestehenden Konventionen ergeben. Insofern sind gerade meine nachfolgenden Ausflüge in die Lebenswirklichkeit Weimars um 1800 bitte mit Vorsicht zu rezipieren und eher als Angebot zu verstehen, hier Inspiration für den Roman zu erhalten, bestimmte Konflikte dort zumindest partiell zu verhandeln, dabei aber nicht die Perspektive auf zentrale, weil im höchsten Maße überzeitliche Fragen zu verlieren, die etwa das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit, von Leidenschaft und Vernunft und von Neigung und Sittlichkeit thematisieren. Insofern geht es im ersten Schritt darum, kurz zu benennen, was ein Geschlechterroman aus dieser Perspektive ist, was ihn ausmacht. Zweitens sollen vor diesem Hintergrund die Konstellation zwischen den Geschlechtern mit ihren wechselnden Machtgefällen und den dynamisch wandelnden Verhältnissen benannt werden, um zu zeigen, wie facettenreich diese waren und deshalb genutzt wurden, um durch sie und mit ihnen die genannten Konflikte zu verhandeln. Dabei ist es wichtig, die Bedeutung der Dazwischenkunft eines Dritten klar zu betonen. Dritte oder Vierte, die in Geschlechterbeziehungen einbrechen oder eingeladen werden, schaffen oder verschärfen hier in den meisten Fällen die Konflikte, indem sie bestehende Ordnung herausfordern. In ganz seltenen Fällen festigen sie auch diese Beziehungen, doch dies ist meist nur von kurzer Dauer. Dazwischenkunft meint in diesem Zusammenhang nicht nur das Auftreten eines Dritten als Gegenüber oder neuer Teil einer bestehenden Geschlechterbeziehung, sondern auch seinen drohenden oder gewünschten Auftritt sowie dessen Rückzug. Zu den Themen, und das wäre dann der nächste Punkt, die es vor diesem Hintergrund zu beleuchten gilt, gehört zweifelsfrei die Ehe, aber ebenso sind es die Scheidung und die Selbstbestimmtheit beider Geschlechter, die es anzuschauen gilt. Nun, also in Medias Res, schon zu Beginn des Romans wird klar, wie virulent die Frage nach den Geschlechterbeziehungen im Folgenden sein wird, zumal sich hier bereits die Dazwischenkunft eines Dritten ankündigt. Charlotte und Eduard stecken gerade im ersten Kapitel das Terrain ab, in dem sich Männer und Frauen begegnen. Es ist an dieser Stelle Charlotte, welche klar zwischen den Aufgaben beider Geschlechter unterscheidet, dem Mann den Blick auf das Gegenwärtige zuspricht, den dieser haben müsse, um wirken und tun zu können, wie sie es sagt, während Frauen eher das Schicksal ihrer Familien sehen würden, also mehr auf das schauten, Zitat, was mit dem Leben zusammenhängt. Damit jedoch verständigen sich beide nicht auf eine Hierarchisierung der Geschlechterbeziehung, im Gegenteil, beide Sichtweisen, so kommen sie überein, hätten ihr Recht, sodass es nur konsequent ist, dass Charlotte schließlich den Vorschlag macht, Zitat, wenigstens eine Zeit lang zu versuchen, inwiefern wir auf diese Weise miteinander ausreichen. Eduard fühlt sich an dieser Stelle nach eigenem Bekunden widersprochen, gleichwohl vermag er es noch positiv zu deuten, ich zitiere, ich merkte wohl, im Ehestand muss man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was voneinander. Darüber hinaus verraten diese ersten Passagen bereits etwas über das Selbstverständnis der beiden Ehepartner, sodass auch dies die Grundlage für die nachfolgenden Auseinandersetzungen bildet. Während Charlotte sich als, Zitat, kluge Hausfrau generiert, die sich nach einer erbetenen Denkpause ihrer eigenen Position sicher und klar ist, aber dennoch zustimmt, den Versuch zu unternehmen, den Hauptmann, aber eben nur für eine kurze Zeit, in ihr Haus aufzunehmen, wird Eduard in erster Linie durch Gemütsbeschreibungen charakterisiert. Frei, froh, eilfertig, zweifelnd, fordern, heiteren Sinnes, das sind nur einige Zuschreibungen, die er erhält. Auf diese Weise ist sowohl die offene, weil immer wieder neu zu gestaltende Geschlechterbeziehung zwischen Eduard und Charlotte sowie ihr Selbstverständnis als auch das Thema Ehe eingeführt, das zu einer immer wiederkehrenden Folie wird, auf der sich dann die weiteren zahlreichen Konfliktfälle abzeichnen. Diese Konflikte erscheinen meistenteils im Zusammenhang mit der Dazwischenkunft eines Dritten, der dann für unkontrollierte Bewegung sorgt und sich mit all seiner Problematik ebenfalls schon im ersten Kapitel ankündigt. Gemeint ist die Szene, in der Eduard zunächst die Mooshütte als für zu eng befindet. Auf Charlottes Einwurf, dass die Hütte für sie beide doch hinreichend Platz biete, erwidert er dann doch, dass für einen Dritten sicher auch noch Platz sei. Dasselbe gelte für einen Vierten, so ergänzt Charlotte, um ihrerseits eine mögliche Dazwischenkunft zu benennen und gleichzeitig den Grad möglicher komplizierter Verwicklungen anzudeuten. Und diese Dazwischenkunft geschieht in der Tat, ohne dass ich jetzt auf jeden einzelnen Dritten und Vierten eingehen kann, um dessen Einfluss auf die Geschlechterbeziehung deutlich zu machen. Aber gesagt werden muss, es handelt sich hierbei nicht allein um unsere vier Protagonisten, sondern alle auftretenden Personen gewinnen auf ihre Art und Weise Einfluss auf die bestehenden Geschlechterbeziehungen, indem sie die bestehenden Ordnungen entweder bestätigen, aus ihrer Perspektive beschreiben oder allein durch ihre Präsenz und ihr Tun herausfordern. So haben etwa der Mittler, Charlottes Tochter, der Architekt, Nanny, der Gehilfe, die Baroness und der Graf, der Engländer und insbesondere das Kind Otto ihren unterschiedlichen Anteil an der Ausgestaltung der Geschlechterbeziehung zwischen den vier Protagonisten, weil sie ihnen allein durch ihre Präsenz schon neue Impulse geben. Zwei kurze Beispiele seien genannt. Es ist das Kind, das zunächst dafür sorgt, dass zwischen Charlotte und Ottilie sich eine neue Beziehung etablieren kann und sie gar späterhin als, Zitat, Freundinnen bezeichnet werden, auch wenn beide Frauen in dem Kind unterschiedliche Ähnlichkeiten erkennen und es jeweils auf einer gewissen Art und Weise für sich beanspruchen. Das ändert wiederum nichts daran, dass beispielsweise der Engländer aus seiner Außenperspektive nicht nur ihre Unterschiedlichkeit deutlich benennt, sondern sie zugleich zu Eduard in Beziehung stellt. Charlotte, so heißt es dann, habe hier ein eher allgemeines Interesse, während Ottilie vorzugsweise die Plätze aufsuche, an denen Eduard selbst gerne verweilte und zu denen er öfter zurückkehrte. Gleichwohl kann hier am Ende doch noch Gemeinsames entstehen, wie Charlottes Erwägung beweisen, als sie mit Ottilie und Otto zur Mooshütte hinaufsteigt, dort das Kind auf den Tisch wie auf ein Altar legt und ihr angesichts der zwei freien Stühle, wie es im Text heißt, Hoffnung für sich selbst und für Ottilie im Herzen aufsteigt. Es ist aber auch zugleich der Tod des Kindes, der Ottilie dazu bringt, eigene Schritte zur Selbstbestimmtheit zu unternehmen, indem sie sich quasi als Gesetz auferlegt, Eduard zu entsagen. Die Folge ist, dass sie sich bei dessen Rückkehr der Anorexie hingibt und als Überhöhung dessen zur Heiligen mit entsprechenden Kräften stilisiert wird, die es gar vermögen, Nanny im Grunde wieder von den Toten aufzuerwecken. Zumindest nahmen das all jene an, die fortan zu diesem Sarg mit dem Glasdeckel pilgerten, um dort ebenfalls Heilung zu erfahren. Das Kind, also als ein Beispiel, wie jenseits der vier Protagonisten die Dazwischenkunft des Dritten funktionieren konnte. Aber auch der Mittler greift in die bestehenden Geschlechterbeziehungen ein, indem er beispielsweise seine Auffassung zur Ehe mit Nachdruck und in den Worten Ursula Wertheims als, Zitat, schlechte Autorität in Sachen Ehe und als Kontrastfigur zu Eduard, Zitat Ende, weiterträgt und dabei als Vertreter von so etwas, wie sie es nennt, der öffentlichen Meinung zu sehen ist. Darüber hinaus zeigt diese starke, weil in ihrer Auffassung eindeutige Gegenfigur auch gerade dann Präsenz, wenn es gilt, die Frage nach der Scheidung zu klären, beziehungsweise diese erst einmal grundsätzlich aufzuschieben. Wenn wir all dies Gesagte bündeln, dann kommen wir zu dem Schluss, dass im Grunde seit dem ersten Kapitel dieses Buches die Bühne für die Verwicklungen, die dann folgen sollten, bereitet ist. Dass also hier im Grunde schon das Spiel der Geschlechter beginnen kann, dass schon in diesem Moment der Roman zu einem Geschlechterroman wird, weil unterschiedliche Konstellationen zwischen den Geschlechtern gefunden und wieder verworfen werden, weil Allianzen wechseln und weil sowohl die beteiligten Männer als auch die Frauen sich innerhalb dieser alten und neuen Beziehung dann im weiteren Verlauf des Buches permanent ihrer selbst vergewissern und dabei nicht davon auszugehen scheinen, dass es Geschlechterbeziehungen jenseits aller Dynamik oder jenseits der Dynamik und jenseits einer Flexibilität geben kann. Ottilie leistet diese Selbstvergewisserung in Form von Tagebucheinträgen. Eduard sucht ebenso wie Charlotte oder der Hauptmann das Gespräch, Arbeiten im Garten werden geleistet und zu anderen Personen in Beziehung gesetzt und entsprechend bewertet. Briefe werden ausgetauscht und immer wieder treten einzelne Personen wie der Mittler oder der Gehilfe auf, um zumindest grundsätzlich noch einmal auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen einzugehen, auf diese Weise die Anfangserwägungen von Eduard und Charlotte zu übernehmen und so das Thema dauerhaft präsent zu halten. Diese Einlassungen zu Geschlechterbeziehungen an sich wandeln sich mithin in dem Maße, in dem Charlotte und Ottilie zusammenrücken und die Beziehung zwischen beiden sich gegenüber Eduard verstärkt. An dieser Stelle tritt der Gehilfe auf. Das Gespräch mit ihm wird eingeleitet durch die Setzung des Erzählers, dass es eigentlich die Frauen seien, die gegenüber den Männern das Regiment ausübten. Zitat, das weibliche Geschlecht hegt ein eigenes, inneres, unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht. Im äußeren geselligen Verhältnis hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sich eben beschäftigt und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigkeit führen Sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen vermag. Mit dieser Einleitung in das Gespräch mit dem Gehilfen wird der Unterschied zu Eduards und Charlottes anfänglicher Erwägung deutlich, die noch darauf zielten, dass das Regiment letztlich bei Eduard lag, war er es doch, der sich mit dem Wunsch durchsetzte, den Hauptmann für längere Zeit ins Haus zu holen, während Charlotte an dieser Stelle als deutlich, Zitat, nachdenklicher, liebevoller und weniger eigensinnig charakterisiert wird. Nachdem diese Voraussetzung also benannt ist und damit deutlich gemacht wird, hier geht es um allgemeinere Erwägungen zu Geschlechterbeziehungen, beschreibt der Gehilfe Unterschiede zwischen Männern und Frauen, während Charlotte ganz im Sinne der neuen, aber ebenso kurzen Allianz mit Ottilie betont, dass Frauen zusammenhalten müssten. Und dies durchaus auch gegen die Männer, damit diese nicht allzu große Vorzüge den Frauen gegenüber eingeräumt würden. Gleichwohl sollte diese Allianz, und auch das ist ein Merkmal des Romans, nicht von Dauer sein, was sich bereits darin ankündigt, dass nach dieser Forderung nach Zusammenhalt die Erzählung vom Grafen und der Baroness dahin wechselt, die gleichermaßen Charlotte drängen, Ottilie zu entfernen, um wieder mit Eduard zusammenzukommen. Auch eine Ehe zwischen Ottilie und dem Gehilfen wird an dieser Stelle ins Auge gefasst. Nun, diese kurzen oder vielleicht auch längeren Beispiele zeigen, wie virulent das Thema Geschlechterbeziehungen in den Wahlverwandtschaften ist und in welch unterschiedlichen Konstellationen sie auftreten können, sodass durch ihre Dynamik die Handlung im Roman vorangetrieben, und zwar allein durch ihre Dynamik, die Handlung im Roman vorangetrieben und die Fragen der Wahlverwandten geschärft werden, die vor dem Hintergrund der Geschlechterbeziehung dann schlussendlich verhandelt werden. Dabei setzen sich die Protagonisten inhaltlich durch Diskussion, aber auch durch unkommentierte Taten mit einem Thema auseinander, das deren jeweiliges Selbstverständnis unmittelbar und geradezu genuin die Geschlechterbeziehung betrifft und zugleich die Frage nach dem eigenen Handeln und den eigenen Wünschen stellt, sich also insofern geradezu anbietet, wenn nicht gar aufdrängt, um die Protagonisten zu Experimenten zu bewegen, nämlich eingebettet in unterschiedliche Verhältnisse von Freundschaft, Bekanntschaft, Familie und Generation ist die Ehe ein durchgängiges Thema im Roman. Dabei geht es nicht allein um den doppelten Ehebruch, der von Charlotte, dem Hauptmann Eduard und Ottilie begangen wird und der den Höhepunkt offensichtlich der Verwicklungen und Leidenschaften darstellt, sondern es geht auch um Fragen, die in der Umbruchszeit um 1800 von großer Bedeutung waren. Das war zunächst die Frage, ob die Ehe in der Zeit, die von Auflösungs- und Individualisierungstendenzen gezeichnet war, ob die Ehe in dieser Zeit eigentlich bestehen konnte und ihren strukturierenden und gesellschaftsstabilisierenden Zweck schlussendlich auch erfüllen konnte. Und es war die Frage, wie damit umzugehen war, dass es eine wachsende Zahl von Scheidungen zu beobachten gab, die sich auch sozusagen in Weimar und im ganzen Umfeld Sachsen-Weimar etc. zeigte. Und drittens war es die Frage, welche Schlüsse sich daraus für die Selbstbestimmtheit der Geschlechter schließen ließen, welche Schlüsse daraus gezogen werden konnten für die Selbstbestimmtheit der Geschlechter. Auch wenn in den Wahlverwandtschaften der Ehebruch nicht konkreter und somit physischer Natur war, so bietet er doch zusammen mit weiteren Diskussionsbeiträgen unterschiedlicher Romanfiguren die Möglichkeit, die Institution Ehe aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, die verschiedenen Argumente also zusammenzutragen, die ihre Aufgabe, aber auch ihre Grenzen, und darauf kommt es auch an, betonen. Ganz im Sinne der künstlerischen Überhöhung muss es dazu nicht bis zur letzten Instanz, also bis zum physisch vollzogenen Ehebruch kommen. Hier reicht bereits die Andeutung im Sinne eines imaginären Ehebruchs, der sich ähnlich belastend auf die Protagonisten auswirkt und die Wahlverwandtschaft nachhaltig gestaltet. Der Ehebruch ist eingebettet in unterschiedlichen Erwägungen zur Ehe, die einen Pol in der Eheskepsis des Grafen hat. Dieser spricht sich beispielsweise gegen die Unauflöslichkeit der Ehe aus, sofern, und das haben wir ja vorhin schon gehört, sofern einer der beiden Ehepartner sich nicht schon zum dritten Mal verheiratet hat. Und auch die ersten Ehe von Charlotte und Eduard, so fährt er weiter fort, seien doch von einer, Zitat, verhassten Art gewesen und hätten geradezu etwas Tölpelhaftes, da sie sich an der plumpen Sicherheit orientiert hätten. Es sei in ihren ersten beiden Ehen immer nur darum gegangen, einen wohlhabenden und älteren Ehepartner zu heiraten, um so finanziell abgesichert zu sein, obwohl Charlotte und Eduard schon zu diesem Zeitpunkt hätten zusammenkommen können. Dies sei jedoch nicht geschehen, weil weder Eduard beharrlich geworben, noch Charlotte das Umhersehen nach anderen Männern aufgegeben hätte. Hier präzisiert sich also die Eheskepsis in eine ausgeprägte Zurückhaltung gegenüber der Versorgungsehe. Seinen Gegenspieler findet der Graf in einem weiteren Dritten, nämlich im Mittler, der ebenfalls seinen Einfluss auf die Geschlechterbeziehung der vier Protagonisten deutlich macht, was sich in der Auseinandersetzung mit der Ehescheidung noch zeigen wird. Aber es sind eben nicht nur diese Pole, sondern es sind auch die Grauzonen dazwischen, und so sehen wir, dass im Fall Charlotte es deutlich uneindeutiger ist, denn sie willigt einerseits in die Scheidung mit Eduard ein, andererseits hat sie aber ein ausgeprägtes Interesse daran, Ottilie in eine Versorgungsehe zu geben, die somit weiterhin als soziale Notwendigkeit für die Frau und als Thema der Zeit erscheint. Als Ehemann käme ebenso Eduard wie der Gehilfe der Pensionsvorsteherin in Frage, dem sie in einem Gespräch Ottilie geradezu offensiv anbietet, wenn nicht gar anpreist. Eine Erlösung von der Ehe wird von ihr in diesem Sinne nicht gedacht. Dieser Wunsch ist allein Eduard zuzuschreiben, und damit haben wir den vierten im Munde, der aus dem selbstgewählten Zwang seiner Ehe auszubrechen gedenkt und sich dabei in erster Linie von seinen eigenen Bedürftigkeiten leiten lässt. So versammelt der Roman also zahlreiche Einschätzungen von Ehe, die nicht allein auf diese Erlösung von der Ehe abzielen, wie Walter Benjamin es gesagt hat, sondern die eher die unterschiedlichen Konfliktlagen innerhalb einer Ehe problematisieren. Darin wird deutlich, dass der Wunsch zwar weiter besteht, Ehe als Versorgungsinstanz zu verstehen und zu leben, dass es dies aber vielleicht nicht mehr zwingend zeitgemäß ist, angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche um 1800, die beispielsweise eine wachsende Anzahl von Frauen hervorbrachten, die sich durch Schriftstellerei, als Lehrerin oder mit anderen Beschäftigungen selbst zu finanzieren lernten und auch einen solchen Weg darüber hinaus als Ausdruck ihrer eigenen Selbstbestimmtheit verstanden. Vor diesem Hintergrund erscheinen gerade die Scheidungen als Ausdruck einer Destabilisierung überkommener Werte, und es ist nur konsequent, dass auch sie im Roman verhandelt und ebenso wie die Ehe aus unterschiedlichen Positionen beleuchtet werden. Die Scheidung galt es in letzter Instanz aber zu vermeiden. Geschlechterbeziehungen sollten verbindlich gestaltet werden, um so für die Stabilität der Gesellschaft zu sorgen. Diese Auffassung vertritt zumindest der Mittler, der bereits im ersten Teil des Buches angesichts der Baroness und des Grafen ein flammendes Plädoyer für die Ehe und damit gegen Ehebruch und Gegenscheidung hält. Zitat: Wer mir den Ehestand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch Tat diesen Grund der sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu tun. Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Unauflöslich muss sie sein, denn sie bringt so vieles Glück, dass alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Die Ehe also, einmal geschlossen, sollte unauflöslich sein. Insofern versteht es auch der Mittler als seine Aufgabe, die mögliche Scheidung zwischen Eduard und Charlotte mit aller Macht zu verhindern, hier also den letzten Schutz der Sittengesetze aufrechtzuerhalten. Dabei geht er davon aus, dass Ehe auch manchmal unbequem sei, aber dies könne man ebenso wenig ablegen wie das Gewissen. Ehe und Gewissen eines Menschen stehen für ihn auf einer Stufe, und in beiden Fällen sei der Mensch zu hohen Leiden und ebensolchen Freuden fähig, sodass es für eine Trennung keinen hinreichenden und keinen hinlänglichen Grund gäbe. Das ist ein eindrückliches Plädoyer, das durch das Wirken des Mittlers im letzten Teil des Romans noch unterstützt und um seine Einschätzung vom Ehebruch bereichert wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte Charlotte sich allerdings schon entschlossen, in die Scheidung einzuwilligen, doch waren in diese Richtung noch keine Schritte unternommen worden, weil Eduard, um es kurz zusammenzufassen, weil Eduard zurückgekehrt, der Sohn Otto ertrunken und Ottilie sprachlos geworden ist. Gerade diese Sprachlosigkeit nimmt der Mittler zum Anlass, um erneut die Unauflöslichkeit der Ehe zu betonen und den Ehebruch mit Verweis auf den Dekalog abzulehnen, sodass sich sein Bemühen insgesamt durch den ganzen Text zieht und auf diese Weise seine Aussage stärkt und das Thema am Leben erhält. Nun ist der Mittler in seiner Eindeutigkeit ein besonderer Dritter, der in bestehende Geschlechterbeziehungen eindringt und sie in seinem Sinne zu gestalten sucht. So eindeutig propagieren jedoch andere Figuren im Roman die Unauflöslichkeit der Ehe nicht. Während Eduard, ich habe es ja schon gesagt, aus dem selbstgewählten Zwang auszubrechen sucht, entscheidet sich auch Charlotte, der Scheidung zuzustimmen, um letztlich dem Gesetz der Wahlverwandtschaften zu folgen und Eduard für die Beziehung mit Ottilie freizugeben. Und jetzt kommt die Überraschung, denn über Unterstützung gegen die Scheidung gibt es überraschenderweise, wenn man es so lesen will, von Ottilie, obwohl sich die Aussagen des Mittlers gerade gegen sie richten und sie genau zu dem Zeitpunkt ins Zimmer tritt, als er den Ehebruch verteufelt. Doch offensichtlich bietet das Thema Scheidung bzw. Ehe zu viel Konfliktstoff, der im Roman voll ausgekostet und überhöht werden soll, sodass auch die einstigen Kontrahenten, nämlich der Mittler und Ottilie, kurzfristig eine Allianz schließen, um die Konflikte noch weiter zu überhöhen und ihnen zugleich ein gewisses Maß an Tragik einzuschreiben, die schlussendlich im Tod Ottilies ihren Ausdruck findet. Zuvor jedoch setzt Ottilie der Einschätzung Eduards, Ottilie ist mein, ihren Entschluss entgegen, alles dafür zu tun, dass Charlotte und Eduard wieder zusammenkommen. Dies mag im Tod des Kindes begründet liegen und in der Schuld, die sie deswegen empfindet. Ich bin aus meiner Bahn geschritten und soll nicht mehr hinein, so schätzt Ottilie ihre Situation schließlich ein. Rein sei ihr Vorsatz gewesen, Eduard zu entsagen. Schlimm sei es dann gewesen, ihm gegenüberzustehen. Und so habe sie sich entschieden, sich ein strenges Ordensgelübde aufzuerlegen und sich auf keine Unterredung einzulassen, um ihr Vorhaben nicht zu gefährden, Charlotte und Eduard nicht mehr im Weg zu stehen. Und damit macht sie eine Lösung der verwickelten Situation, in den Worten Ursula Wertheims, eine wirkliche Lebenschance der vier Protagonisten unmöglich. Zunächst jedoch scheint gerade hierin paradoxerweise die Lösung zu liegen, doch sei es nur ein Zitat Scheinbild des vorherigen Lebens, das sich fortan in dem häuslichen Zirkel zeigte. Gleichwohl fügt der Erzähler an dieser Stelle hinzu, und zwar besänftigend hinzu, dass der Wahn, als ob noch alles beim Alten sei, im höchsten Maße doch verzeihlich sei. Nun, an dieser Stelle wäre dann zu mutmaßen, woher dieses ausgeprägte Interesse kommt, die Institution Ehe so deutlich zu problematisieren und in demselben Atemzug Ehebruch und insbesondere Scheidung zu thematisieren. Selbstredend geht es hierbei darum, die Konfliktstrukturen ebenso deutlich zu machen wie das Ringen der einzelnen Person mit ihren Vorstellungen von einer mehr oder weniger freien Übereinkunft zweier Partner und der Ausgestaltung der Ehe. Doch vor welchem Hintergrund geschieht dies in so ausführlicher Form und warum ist es so notwendig, so ausführlich hier zu werden? Hier ließe sich etwa Goethes Eheschließung anführen, die 1806 endlich, so mag mancher in Weimar gedacht haben, erfolgte. Endlich wurde gedacht, weil an dieser Stelle offenbar individuelle Anschauungen Goethes kollidierten mit den Vorstellungen seiner Zeitgenossen, die sein Leben, sagen wir, in wilder Ehe über viele Jahre beobachteten und vielleicht nicht immer gut hießen. Das wäre ein möglicher Punkt. Doch jenseits der Biografie Goethes entwickelten sich Scheidungen um 1800 zu einem wichtigen Thema in Sachsen-Weimar. Hier ist eine wachsende Anzahl von Scheidungen und Trennungen zu beobachten, die durchaus als gesellschaftlich relevant wahrgenommen wurden und wohl zumindest im Ansatz her ähnlich konfliktbeladen waren, wie sie im Roman überspitzt dargestellt werden. Wohlgemerkt, der Klassiker unter den Scheidungen, also Sophie Mereau, die sich 1801 vom Jenaer Rechtsprofessor Friedrich Ernst Karl Mereau scheiden ließ und deren Scheidungskommission Johann Gottfried von Herder vorsaß, war keineswegs die erste und einzige Frau, die sich hier hat scheiden lassen. Gerade in Jena finden sich noch mehr. Und gerade in den juristischen, in den zivilrechtlichen Quellen finden sich ebenfalls noch mehr Fälle, die ähnlich exponierte Gestalten umfassten. Allerdings muss man an dieser Stelle festhalten, dass es noch keine umfassenden Untersuchungen zum Scheidungswesen in Sachsen-Weimar gibt. Insofern seien hier zwei Aspekte angeführt, die zum einen solche Forschungen sinnvoll erscheinen lassen, zum anderen auch erklären mögen, warum Goethe jenseits seiner Biografie dieses Thema vielleicht aufgegriffen haben könnte. Nummer eins, bereits zwischen 1785 und 1800 wurden am Jener Schöppenstuhl insgesamt 62 Scheidungsklagen zivilrechtlich verhandelt, in denen es darum ging, das Eigentum nach erfolgter Scheidung auf die ehemaligen Ehepartner zu verteilen. Ein Großteil dieser Konflikte und Klagen stammten aus Sachsen-Weimar und damit aus dem ersten Einzugsgebiet des Schöppenstuhls. In fast jedem Monat, um es mal runterzubrechen, in fast jedem Monat hatten die Schöppen also über entsprechende Klagen zu verhandeln, und es kann angenommen werden, dass sich diese Tendenz im Verlauf des frühen 19. Jahrhunderts durchaus fortsetzte. Das, und das ist der entscheidende Link, wird den Herrschaftsträgern nicht verborgen geblieben sein, deren Aufgabe schließlich darin bestand, die Gutachten der Schöppen zu überprüfen, zu kontrollieren und gegebenenfalls Nachbesserungen einzufordern. Insofern ist zumindest als Hypothese anzunehmen, dass die wachsende Zahl der Scheidungen von ihnen dementsprechend wahrgenommen worden, vielleicht auch als Problem wahrgenommen wurden. Punkt 2, konkreter auf die Lebenswelt in Weimar bezogen, ist festzuhalten, dass auch dort um 1800 Ehen geschieden und das ist der Punkt, in den Weimarer Geselligkeitskreisen diskutiert und bewertet worden. Das war auch schon vor 1800 der Fall, wie die nachhaltig erinnerte Geschichte von Emilie von Einsiedel zeigt, die zahlreichen Anlass zum Gespräch bot. Diese hatte sich 1787 vom Weimarer Kammerherrn und Stallmeister Baron Christian Ferdinand Georg Freiherr von Wertern scheiden lassen und bereits ein Jahr später den Bergrat Johann August von Einsiedel zu heiraten. Zuvor jedoch, und das macht einen nicht unwesentlichen Anteil der Brisanz aus, hatte sie sich im Jahr 1785, also noch während bestehender Ehe, ihren eigenen Tod inszeniert, um Johann August von Einsiedel auf einer längeren Afrika-Expedition begleiten zu können. Dies wurde allerdings in Weimar bekannt, und zwar während ihres Aufenthalts in Afrika, sodass ihr prompt die gesellschaftliche Zurückweisung, etwa durch Sophie von Chartres und die höfischen Kreise um Charlotte von Stein, gewiss war. Eine Rückkehr nach Weimar war dementsprechend undenkbar. Also die Wogen schlugen einfach zu hoch, die Scheidung erfolgte außerdem und das neue Paar ließ sich schließlich 1798 in Jena nieder, nachdem es zuvor einige Zeit in Leitzkau verbracht hatte. Ein weiteres kurzes Beispiel: Im Jahr, in dem Goethe seine Wahlverwandtschaften veröffentlichte, ließ sich die Schriftstellerin Amalie von Vogt vom Regierungsrat Christian Gottlob von Vogt scheiden, der seit 1795 als Beamter am Weimarer Hof tätig und 1806 zum Geheimregierungsrat aufgestiegen war. Das Paar hatte 1798 erst geheiratet, doch schon 1804 hatte Amalie von Vogt über eine Trennung nachgedacht, die schließlich 1809 erfolgte. Scheidung war also weder in Weimar noch in Jena ein unbekanntes Thema, im Gegenteil, und es wird Goethe kaum möglich gewesen sein, diese Entwicklung zu ignorieren, schon allein deswegen nicht, weil es, um es mal in Anführungszeichen zu sagen, eine Menge Social Gossip darüber gegeben hat. Wenn der Ehe aber nicht mehr die strukturierende und gesellschaftsstabilisierende Kraft zugesprochen werden konnte, die Selbstbestimmtheit der Geschlechter also in den Mittelpunkt rückte, dann bestand, zumindest in den Worten des Mittlers aus den Wahlverwandtschaften, Gefahr für die bestehende Gesellschaftsordnung, der unbedingt entgegengewirkt werden musste. Zumindest aber führte es zu weitreichenden Konflikten und forderte überdies das eigene Selbstverständnis aller Beteiligten heraus. Gleichwohl ist festzuhalten, dass diese Form der Selbstbestimmtheit im Roman in der Tat überspitzt dargestellt und auf diese Weise gar mit einem Determinismus unterlegt wird, mit dem alle Protagonisten bis auf Eduard offensichtlich erfolgreich zu ringen scheinen. Dieser, also Eduard, so betont es der Erzähler, werde auch in der Situation, in der es zur Entspannung zwischen den vier Protagonisten kommt, weil Ottilie entschieden hatte, ihm zu entsagen, Charlotte bereit sei, die Scheidung zu akzeptieren, immer noch von seiner Neigung beherrscht. Dabei sähe er die Vernunft, den Wert und die Liebe seiner Gattin, sei aber gleichzeitig, Zitat, von einem wahnsinnigen Unmut ergriffen und dringe darauf, dass sie dem Major die Ehe verspräche. Auch dies tut Charlotte, allerdings unter dem Vorbehalt, dass sie diese nur dann eingehen würde, wenn Eduard und Ottilie auch tatsächlich ehelichen würden. Dazu kommt es aber nicht mehr, die Geschichte ist erzählt. Ottilie hat sich längst ihrer Anorexie ergeben und hält sich überdies an ihr selbst auferlegtes Versprechen, das Gespräch mit Eduard zu meiden. Nun, was ist also am Schluss zur Trias Wahlverwandtschaften, Geschlechterbeziehung und der Dazwischenkunft eines Dritten festzuhalten? Wesentlich erscheint, dass bereits der Titel des Romans auf das ständige Spiel zwischen magnetischen Polen, zwischen Anziehen und Abstoßen verweist. Hier gibt es keinen Ruhezustand, weil grundsätzlich Reaktionen erfolgen müssen, wenn sich Umstände und Personenkonstellationen ändern. Und so ist der gesamte Roman von dieser Ruhelosigkeit geprägt. Vereinzelte Lösungen, wie etwa nach der Auseinandersetzung zwischen Charlotte und Eduard, ob der Hauptmann und oder Ottilie aufgenommen werden sollten, sind von kurzer Dauer und verschärfen sogar noch die bestehenden Konflikte, weil die Motivation dieser Lösung zuzustimmen so unterschiedlich sind. Und genau um dieses Spiel innerhalb dynamischer Geschlechterbeziehungen und die darin enthaltenen Konflikte geht es in diesem Roman. In dem Moment, in dem diese Konflikte in und durch Geschlechterbeziehungen auf unterschiedlichen Feldern ausgetragen werden, gewinnen sie eine verschärfte individuelle Dimension und befriedigen auf diese Weise vielleicht auch das identifikatorische Interesse der Rezipienten. Ungeachtet aller Leidenschaften, die ein eigenes Regiment zu betreiben scheinen, ungeachtet der Neigung, der sich gerade Eduard ergibt, sind aber nicht alle Protagonisten Alleingetriebene ihrer Gefühle. Ihr Selbstverständnis wird klar benannt und auf der Grundlage dessen gestalten sie ihre jeweiligen Geschlechterbeziehungen aus. Die Entscheidung Charlottes, in die Scheidung einzuwilligen, erscheint vor dem Hintergrund von Eduards Wahn als geradezu vernunftgeleitet, wenn auch nicht im Sinne des Mittlers. Und auch Ottilies Versuch, die Schuld am Tod des Kindes abzutragen, indem sie die Liebe zu Eduard der Liebe entsagt, ist der Versuch, mit der Ratio die Emotionen im Zaum zu halten und vielleicht sogar zu lenken. Auf diese Weise wird eine traditionelle Sicht auf Geschlechterverhältnisse deutlich, die zwar um augenblickliche, weil situativ erforderliche Veränderung weiß, diese auch abbilden kann, aber letztlich scheitern lässt. Am Ende überlebt nämlich die ungeschiedene Charlotte, die, so sie sich an ihr eigenes Versprechen hält, niemals den Major heiraten wird. Alle jeweils Dritten entfernen sich auf diese Weise aus den unterschiedlichen Geschlechterbeziehungen. Ottilie wird allen Beziehungen entrückt, weil sie den Tod einer Heiligen stirbt. Eduards Tod wird zur plumpen Nachahmung, die das Original zu keiner Zeit erreichen kann. Dies erscheint zugleich als Sinnbild seines Lebens und seines Selbstverständnisses, nachdem er nie etwas Eigenes gehabt hat. Der Name ist nicht seiner, Ottilie versucht er nach eigenem Bekunden nachzuahmen und Charlotte nähert er sich in der Situation des Ehebruchs als der Stellvertreter eines anderen. Nach Inge Stephan muss sich aber derjenige, der nichts Eigenes hat und nichts Eigenes darstellt, aus der Geschlechterfolge zurückziehen, weil er diese nicht weiterzubringen vermag. So geschieht es mit Eduard. Und auch der Major muss sich aufgrund von Charlottes Entscheidung zurückziehen. Der Mittler hat keine Aufgabe mehr, weil die Erhaltung der Ehe nicht mehr zu fordern ist und das Kind ist ebenfalls gestorben. Der lästige Zeuge des Ehebruchs fehlt also. Die Tragik liegt allerdings darin, dass auch an dieser Stelle, ähnlich wie bei der Rückkehr Eduards, nur im Schein der vorige Zustand wiederhergestellt wird, denn durch die Ereignisse haben sich die Geschlechterbeziehungen nachhaltig verändert bzw. sind partiell gar nicht mehr existent. Alles in allem erscheint es durchaus also als gerechtfertigt, diesen Roman aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive für diese Forschung natürlich fruchtbar zu machen und vielleicht in einem ersten Angang als Geschlechterroman zu verstehen, der sowohl die Geschlechterbeziehungen als auch unterschiedliche Themen im Blick behält, die vor dem Hintergrund dieser Beziehung verhandelt werden. Gleichwohl, und ich sage es gern nochmal, ist dies mit Bedacht zu tun, denn Anleihen an der vielgestaltigen Lebenswirklichkeit Weimars um 1800 sind nur vorsichtig zu machen und als thematische Anregung zu verstehen, weil der Roman sehr deutlich macht, dass es hier um eben diese Überspitzung von Konfliktlagen und in den Worten Goethes um den Kampf des Sittlichen mit der Neigung geht, sodass die Geschlechterbeziehungen hier als Mittel zum Zweck der Anschaulichkeit und Tiefe dienen. In einem solchen Sinne von einem Geschlechterroman zu sprechen, ist dann einerseits gerechtfertigt, andererseits ist mehr als klar, dass es sich natürlich nur um eine Perspektive handeln kann, die sich im interdisziplinären Orchester einzuordnen hat, deren unterschiedlichen Instrumente in den kommenden Wochen ja noch zu Gehör gebracht werden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.